Ich habe sie verschrieben und sie wurden nicht einmal geöffnet. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, so einfach funktioniert das nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich arbeite schon seit einigen Jahren als Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapie und bin Host und Gründerin von Docs Digital, diesem Podcast und Videocast, der sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Experten richtet, die wirklich Interesse haben, Innovation, digitale Lösungen in die Versorgung zu bringen, um das Leben der Professionals und natürlich auch der Patienten einfacher zu machen. Und heute nehme ich dich mit in eine Geschichte, die mit einem Aha-Moment begann und in der ersten Liga-Sprechstunde Deutschland mündete. Oder jetzt mündet. Heute spreche ich darüber, wie ich digitale Gesundheitsanwendungen über viele Jahre hinweg kennengelernt habe, sie entwickelt habe, getestet habe und schließlich jetzt systematisch in die ambulante Versorgung integriere. Es geht hier um echte Patienten, echte Versorgung und echte Hürden und um das Vertrauen, das wir als Ärztinnen und Ärzte brauchen, um diese Tools wirklich in unseren Alltag zu holen. Und eins ist für mich absolut klar, die Digas sind gekommen, um zu bleiben. Oder mal an dieser Stelle, das ist immer so umgangssprachlich gesagt, Digas, aber ich glaube, das ist grammatikalisch eigentlich falsch. Eigentlich heißt es nur Diga. Gut, also, wie ging es los? Mein erster Kontakt mit den Anwendungen war bereits 2006. Damals hatte ich bei eins der größten internationalen Digital Health Unternehmen der Gaia Group hier in Hamburg begonnen. Und ja, das, was wir da gemacht haben, nannten wir ganz einfach damals noch Online-Programme. So richtig hatte ich das anfangs nicht verstanden. Irgendwas mit Medizin, Therapie und Technologie fand ich natürlich super spannend, konnte es aber noch gar nicht greifen. Das Wort DIGA gab es da noch gar nicht. Die Gesetzgebung lag da ja natürlich noch in der Zukunft. Ich wusste nicht viel über digitale Medizin und ich konnte es mir damals ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, wie Therapie digital wirklich funktionieren soll. Also ich war skeptisch und ich denke mal, ich war damals an dem Punkt, wo viele Kolleginnen und Kollegen heute noch sind. Aber ich war neugierig und habe angefangen zu beobachten. Wir haben damals die Programme entwickelt und geschaut, wie man sie mit therapeutischen Gesprächen kombinieren kann und haben das auch getan. Heute würde man sagen, den Blended Care-Ansatz gewählt. Und ich habe schnell gemerkt, dass das funktionieren kann. Nicht immer, nicht überall, aber doch besser, als ich damals erwartet habe. Aber was ich natürlich auch sehr früh erlebt habe, war der Widerstand. Gerade so im ärztlichen und therapeutischen Bereich kam oft die Frage, aber das ist doch eigentlich meine Aufgabe, was bleibt dann noch für mich übrig? Das ist doch ein Teil meiner Identität, mit meinen Patienten über X, Y, Z zu sprechen. Und das soll jetzt eine digitale Anwendung machen? Das waren keine Feindseligkeiten, würde ich sagen, auf gar keinen Fall, sondern berechtigte Fragen. Und diese Fragen sind natürlich bis heute noch immer nicht ganz verschwunden. In den Folgejahren habe ich mich dann intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Ich habe großes Team aufgebaut, geleitet und wir haben diese Programme umgesetzt, Daten erhoben, Feedback gesammelt. Und in der Corona-Zeit habe ich dann auch all diese Erfahrungen erstmalig auch mit in digitalen Gesundheitsanwendungen einfließen lassen können aus therapeutischer und klinischer Sicht und bin dann über Umwege und als Chief Medical Officer in einem Startup dann doch wieder zurückgekommen, ein bisschen in die Versorgung in der Praxis. Wer, glaube ich, diese allererste Folge dieses Podcasts, der jetzt fast 3 Jahre alt wird, oder ich glaube sogar in diesen Tagen 3 Jahre alt wird, hört, kann erfahren, in welchem Spagat ich mich damals oder in welcher im Spannungsfeld ich mich befinden habe, einerseits zu sehen, was ist digital alles schon möglich, wie können wir Patienten versorgen und erreichen und dass das, was ich in der Versorgung sehe, da gar nichts mit zu tun hat. Das war ja auch ein Grund, warum ich überhaupt Docs Digital gegründet habe, aber mir war auch wichtig, wieder zurück in die Versorgung zu gehen und das, was ich da alles in diesen Jahren erlebt habe, auch umzusetzen. Genau. deswegen bin ich immer noch in einer, für mich neuropsychiatrischen Ambulanz tätig, wo ich psychiatrische, psychotherapeutische und aber auch Patienten sehe mit neurologischen Schwerpunkten. Und ich wollte das, was ich ja entwickelt hatte und so gut kannte, auch wirklich einsetzen. Die DIGAs, die wirklich gebraucht werden. Und ich dachte, das wird jetzt ganz einfach. Ich verschreibe sie dann mal. Die Technik steht ja, ich kenne sie ja. Aber rückblickend muss ich sagen, war das ziemlich naiv gedacht. Ich erinnere mich an die ersten Patienten, ja, bald vor 3 Jahren. Ich habe die DIGA verschrieben und dann kam sie Wochen später wieder. Manche hatten nicht mal das Rezept eingelöst. Eins der spannendsten Geschichten war, dass mir eine Patientin erzählte, ach, wissen Sie, mir hatte schon gereicht, dass ich von Ihnen das Rezept bekommen habe. Das habe ich mir dann an die Pinnwand gehängt. Aber es hat anscheinend auch gewirkt, allein nur dieses Rezept zu bekommen. Ich merkte jedenfalls, dass viele überfordert waren und gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und ich völlig fassungslos war, ehrlich gesagt, warum das denn so schwierig sein konnte, wie das so schwierig sein konnte. Und da war ja dieser Moment, von dem ich zu Beginn gesprochen habe. Ich dachte, wenn ich als Wicklerin schon daran scheitere, DIGAs in den Alltag zu bringen, wie soll es jemandem gelingen, der all diese Vorerfahrung nicht hat, die ich da zu diesem Zeitpunkt hatte? Ja, und dann habe ich mit diesem Hintergedanken daraufhin begonnen, systematisch mitzuschreiben, also wirklich mit Papier und Stift, was funktioniert und was nicht. Warum nutzen manche Patienten die Anwendung und andere wieder nicht? Was sind die Hürden? Was sind die Trigger? Was braucht es? Was für Nebenwirkungen können auch auftreten? Das ist auch schon passiert. Wann wirkt es besonders gut? Und und über die Zeit wurde dann immer mehr so ein für mich strukturiertes, klinisch nutzbares System. Natürlich immer noch alles ohne Studien, sondern aus der klinischen Erfahrung heraus. Aber dieses System hilft mir heute, sehr genau Patienten zu identifizieren, die von der DIGA wirklich profitieren und bei denen die DIGA wiederum auch wirklich zum Behandlungserfolg beiträgt. Denn eins ist klar, die DIGA sind kein Selbstläufer. Sie brauchen Kontext, Aufklärung, Einbettung und ganz oft auch schlicht eine Motivation. Obwohl die Motivation natürlich auch in allen Anwendungen auch immer ein wichtiges und richtiges Thema ist, braucht es das von außen bei der Verschreibung auch. Naja, und im Laufe der Zeit ist bei mir dann die Idee der DIGA-Sprechstunde entstanden. Ich wollte sozusagen einen Ort schaffen, an dem wir systematisch und strukturiert mehr mit diesen digitalen Anwendungen arbeiten. Und zwar dort, wo die Versorgung bei uns stattfindet, mit einem echten Setting, mit wirklich wenig Zeit, so wie es überall in den Praxen in Deutschland wirklich stattfindet. Und das habe ich jetzt getan und seit Mai 2025 gibt es sozusagen diese Sprechstunde in der Ambulanz in Osterholz-Scharmbeck. Und es läuft so ab, dass mir Kolleginnen, Kollegen, Ärztinnen, Ärzte, Psychotherapeuten, potenzielle Patientinnen und Patienten schicken. Menschen, bei denen sie sich vorstellen können und die bei denen in der Behandlung sind, dass eine DIGA sinnvoll wäre. Und dafür habe ich 2, 3 einfache Screening-Fragen entwickelt, die sie nutzen, um dann sozusagen einen Termin im Sinne eines Konsils bei mir zu machen. Und der Erstkontakt ist immer vis-à-vis, also das heißt, ich sehe den Patienten live, ich kläre ihn auf, spreche mit ihnen über das Ziel, den Sinn und Zweck und Erwartung und gucke mir realistische Anwendungsszenarien mit ihnen an. Und wenn das alles passt, erfolgt die Erstverordnung und dann je nach Erkrankung und Indikation folgen 2 weitere Termine innerhalb dieser 90-Tagesfrist, manchmal noch ein Follow-up 1, etwa 4 Wochen nach Start der DIGA und dann ungefähr so 10, 20 Tage vor Ablauf der 90-Tagesfrist mit der Möglichkeit, eventuell eine Wiederverordnung umzusetzen. Und In diesen Gesprächen erfasse ich, je nach an welcher Stelle wir stehen, wie die Diga genutzt wurde, ob es Rückfragen gab, was frustrierend war, ob es Hürden gab, was sich verändert hat. Ich gucke mit den Patienten in den möglichen Reports hinein. Wenn die vorhanden sind, kündige das natürlich auch alles vorab an. Das alles halte ich natürlich schriftlich bzw. digital in unserem PVS-System fest. Und die Kolleginnen und Kollegen können dann dieses Konsil-Feedback nutzen und dann dementsprechend Konsequenzen rausziehen, indem sie eventuell die Diagnostik verändern oder therapeutisch nochmal genauer hinschauen, was denn jetzt angezeigt ist. Ganz klar ist, dass das nicht, also es ist nicht das Ziel, dass ich das die ganze Zeit alleine mache, sondern das Ziel ist jetzt erstmal, dass wir gemeinsam lernen und sie sich daran gewöhnen. Und dass wir Ärzte und Ärzte miteinander Erfahrungen aufbauen. Und dass wir sehen, wirklich sehen, man verliert nichts, sondern man gewinnt etwas im Umgang mit dem Patienten dazu. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass es gar nicht um die Technik geht, sondern es geht um die Haltung der Professionals. Hatte ich ja schon gesagt, das war schon 2016, 17, 18 ein wichtiges Thema. Diga funktionieren dort, wo Vertrauen da ist. Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die Anwendung. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist die Aufklärung über das Thema des Datenschutzes. Das kann ich hier mal verraten, dass ein unfassbar wichtiger Punkt ist, um Vertrauen zu schaffen. Aber auch genauso bei den Kolleginnen und Kollegen in diesem gesamten Prozess. Ja, und da an dieser Stelle setze ich genau an. Ich entwickle bis heute digitale Anwendungen in verschiedensten Projekten mit und habe auch in den letzten Jahren, und es gibt hier immer mehr davon, Pharmafirmen und deren Mitarbeiter, Außendienstmitarbeiter geschult, die natürlich rausgehen zu den Ärztinnen in Praxen und natürlich auch nicht so richtig wissen, wie redet man über Diga, weil eine Medikation vorstellen ist etwas anderes als eine Technologie vorstellen. Und viele Kolleginnen und Kollegen verbinden natürlich immer noch mit dem Außendienstmitarbeiter Medikamente und nicht digitale Technologien. Auch da gibt es viel Entwicklungspotenzial und viel zu lernen, weil man das eine mit dem anderen nicht vergleichen kann. Ich sage immer, es gibt eine komplett neue Rolle. Deswegen bin ich auch immer dafür, eine digitale Anwendung nicht kombiniert mit einem Medikament vorzustellen. Weil momentan, würde ich sagen, wird die digitale Anwendung immer noch verlieren gegenüber einer Medikation. Und deswegen braucht es einen separaten Raum und Fokus dafür. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, wie wir all die Leute erreichen, wie man sie nicht überfordert, sondern sie abholt und ja, ihnen die Sorge nimmt, etwas zu verlieren, sondern zu zeigen, was man gewinnen kann. Vor gar nicht allzu langer Zeit sagte ein Kardiologe zu mir, nein, eine Diga für Hypertonie verschreibe ich doch nicht. Ich habe doch, das ist doch mein Schatz. Da rede nur ich drüber. Ja, also wenn wir mit dieser Haltung, ist es natürlich immer noch eine Herausforderung, aber zum Glück gibt es zunehmend auch die Kollegen, die die Entlastung und den Mehrwert der digitalen Anwendung sehen und darüber dürfen wir immer wieder in verschiedensten Räumen und Settings sprechen und je unabhängiger diese von Herstellern sind, desto besser ist das. Wenn die Diga dann richtig eingesetzt wird, bringt sie genau Entlastung, Struktur und Wirksamkeit. Und ja, falls du die Geschichte noch nicht kennst, aber ich finde sie immer wieder wichtig und dort wird klar, wie sie helfen kann, möchte ich hier nochmal von einer Patientin erzählen, die bei uns in der Ambulanz war mit einer seit 10 Jahren bekannten manisch-depressiven Erkrankung und einer Migräne und die immer wieder mit ihren mit manischen Phasen auch monatelang stationär sein musste, teilweise sogar in geschützten Bereichen. Sie hatte einen Job als Rechtsanwaltsfachangestellte und zwei Kinder und musste dann halt, also hat immer wieder ihren Job verloren und musste ihre Kinder abgeben, was natürlich sehr belastend war. Und ich hatte sie dann kennengelernt und habe ihr aufgrund dieser Vorerfahrung eine digitale Anwendung für Schlafstörungen verschrieben, weil vielleicht wissen Sie es oder weißt du es, bei einer Manie ist eins der Frühsymptome Schlafmangel und natürlich eine Schlafstörung. Und dann kam sie eines Tages zu mir in die Ambulanz gelaufen und sagte, ja, Frau Dr. Wittmer, ich wäre ja eigentlich gar nicht gekommen, mir geht es ja so richtig gut, aber mein Handy sagt mir, meine App sagt mir, ich soll mit Ihnen sprechen. Und ich guckte mir dann, sie gab mir ihr Handy und ich guckte mir dann das Profil an, ihr Schlafprofil. Und da sah ich wirklich, dass sie die letzten Nächte nicht mehr als 2 Stunden geschlafen hatte. Und ich sagte, toll, dass Sie da sind, passte Ihre Schlafmedikation und verabredete mich am nächsten Morgen mit ihr. Und sie kam und wir konnten das erste Mal verhindern, dass diese hypomanische Phase wirklich in eine Manie umschlug und sie wieder ihren Job verlor und monatelang stationär gehen musste. Und ich finde, an dieser Geschichte kann man sehen, wie groß das Potenzial der digitalen Anwendung ist, wenn wir es auch richtig gut und systematisch untersuchen. Sie musste nicht krankgeschrieben werden, sie musste nicht in die Klinik, sondern konnte in ihrem sozialen System bleiben, was natürlich viele Auswirkungen hat. Ich hatte somit auf einen Trend der Daten reagiert und habe nicht auf das Vollbild der Symptome gewartet. Und dieses Potenzial liegt in allen digitalen Anwendungen. Nutzen wir das schon? Nein. Wird es schon richtig erfasst von den Krankenkassen oder von allen anderen? Ich würde sagen, auch noch nicht. Aber das ist möglich und das ist ein gutes und wichtiges Ziel und für mich der absolut, also das, wenn das nicht einen Nutzen hat, dann weiß ich auch nicht. Und diese Geschichte hat mich sehr inspiriert, die erzähle ich auch immer wieder gerne auf Vorträgen, weil man dort sehen kann, was für einen Impact diese Technologien haben, wenn wir sie gut einbinden und auch gut mit unseren Patienten und Patienten im Gespräch sind. Ja, und dieses In-Gespräch-Sein ist ja, wie gesagt, gar nicht so einfach, weil was sagen wir Ärzte, wie sagen wir es? Wir haben wenig Zeit. Da geht bei vielen Kolleginnen und Kollegen schon die Klappe hoch und sagen, nee, Zeit habe ich nicht und entlohnt werde ich dafür auch nicht. Und das mit der Entlohnung ist nach wie vor ein Thema, was ich sehr kritisch finde und was sich unbedingt ändern muss, weil man natürlich diese Kommunikation von einer Medikation auf eine Diga nicht so einfach umsetzen kann. Ja, man kann es versuchen, aber dann wird es eher schwierig werden, dass der Patient es auch wirklich zuverlässig nutzt, sondern es ist eine intensivere Kommunikation und eine sinnvolle. Und deswegen plädiere ich dafür, das ärztliche Gespräch an dieser Stelle entsprechend zu honorieren, weil es nach hinten heraus sehr viele positive Effekte haben kann. Ich weiß, es muss alles gemessen werden und ich kann dann nur zu anregen, diese Dinge auch wirklich mal zu messen. Und dann wird sich auch zeigen, wo dieser Nutzen noch mehr zu sehen ist. Und ja, weil das mit der Kommunikation, um nochmal darauf zurückzukommen, so schwierig ist, habe ich jetzt meine klinischen Erfahrungen über bald 9 Jahre in einen Kartenfächer gelegt oder aufgeschrieben. Der wird im Herbst 25 jetzt erscheinen. Mal sehen, es werden 75 bis 80 Impulse sein. Ich bin noch beim Manuskript aktuell dabei. Da geht es darum, wie die DIGA-Kommunikation sicher und einfach in die Praxis integriert werden kann, und zwar DIGA-unabhängig, ob das jetzt sich um psychologische oder psychiatrische oder auch somatische DIGAs dreht. Da kann jeder Facharzt, jede Fachrichtung etwas daraus mitnehmen. Das war mir ganz wichtig. Ja, das wird im Hochgriffe-Verlag erscheinen und wenn es dann soweit ist, werde ich mich sicherlich dazu nochmal melden. Ja, mein Fazit am Ende, ich habe es schon eingangs gesagt, die Digas sind gekommen, um zu bleiben. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie automatisch funktionieren. Wir müssen sie begleiten, einführen, überprüfen und natürlich mit ihnen wachsen, weil es die Arzt-Patienten-Kommunikation komplett verändert und dass das sozusagen eigentlich der Startpunkt einer ganz neuen Beziehung ist mit dem Patienten. Diese DIGA-Sprechstunde ist für mich und für uns alle eine Art Lernraum, so würde ich sagen. Ein Raum, in dem wir als Behandler verstehen, wie diese Digitalisierung wirklich funktioniert, nicht nur technisch, sondern auch kommunikativ, emotional und menschlich. Ja, und wenn du Fragen hast und wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, dann melde dich gerne bei mir. Wenn ihr Interesse habt an mehr Aufklärung, an Vorträgen oder Unterstützung an bestimmten Prozessen, dann meldet euch auch gerne. In den Shownotes findest du den Link zu meinem LinkedIn-Post, wo ich das angekündigt habe, aber auch zu meinem Profil und meiner E-Mail-Adresse info@docsdigital.de. Ja, der LinkedIn-Post dazu hatte eine riesige Resonanz ausgelöst mit hunderten Kommentaren und vielen Rückfragen. Also ich glaube, da entsteht gerade etwas und ich bin sehr gespannt, wohin das führt und ich freue mich sehr, ein Teil dabei zu sein. Und auch an dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz meinen Klinikkonzern danken, Amios, die mich machen lassen und mir so viel Vertrauen schenken und ich jetzt auch in verschiedenen Führungsrahmen ich diese Sprechstunde und diesen Ansatz auf Geschäftsebene vorstellen kann. Das weiß ich sehr zu schätzen, um ja wirklich diese ganzen Innovationen dahin zu bringen, wo es wirklich was bringt. Aber dafür geht's immer, ist es immer wichtig, die Menschen mitzunehmen, sie zu überzeugen und ihnen das Gefühl zu geben, Technologie ist nicht etwas, was gegen sie ist, sondern etwas, was sie mitgestalten können und sie mitnehmen können. Damit sind wir am Ende angekommen dieser Folge, die längst überfällig war. Ich danke dir für deine Zeit und dein Interesse an diesem Thema. Und wie gesagt, schreibe mir gerne. Ich freue mich zu hören. Und vielleicht kommen wir auf diese andere Art und Weise zusammen. Und ich kann einen Teil dazu beitragen, nicht nur immer direkt mit dem Patienten etwas zu verändern, was natürlich sehr wertvoll ist, sondern auch auf einer größeren Ebene. Und das würde mich sehr freuen und treibt mich an. Vielen Dank für deine Zeit und wo auch immer du bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.